Vielleicht als Einleitung, ich hatte vor, ich glaube, 14 Tagen über aktuelle Entwicklungen gesprochen, über Verführung, die in der letzten Zeit zunehmen wird. Wir haben im Wort Gottes von Jesus selber mehrere Warnungen, dass in der letzten Zeit Verführung kommt, dass viele falsche Christusse auftreten werden und versuchen werden, die Heiligen zu verführen. Wir hatten darüber gesprochen, dass das nicht unbedingt Leute sind, die auftreten werden mit dem Schild, ich bin der Antichrist und ich bin der falsche Prophet und ihr müsst euch alle vorsehen. Ich habe seither mich auch mit verschiedenen Entwicklungen noch befasst und es ist sehr, sehr erstaunlich, was in unseren Tagen geschieht. Vielleicht haben manche von euch dieses Video angeschaut auf YouTube von diesem Leitertreffen in den USA im Februar, wo dann so ganz spontan der Papst zu den pfingstlich-charismatischen Leitern gesprochen hat. Es war eine große Konferenz mit Kenneth Copeland. Und vielleicht habt ihr das gesehen, dass ganz am Ende dann der Kenneth Copeland sich mit dem Rücken zu den Leuten stellt und über das Telefon die Botschaft zum Papst gibt: All die Leute, die du hier siehst, wir segnen dich und wir repräsentieren viele Gläubige. Und ich glaube, dass die Leiter in dem Raum Tausende von Gläubigen repräsentieren in der USA. Und inzwischen habe ich mir das noch auf anderen Filmen angeschaut, auch was dieser Tony Palmer dort sagt. Und es kommt ziemlich klar zum Ausdruck, dass die Initiative, dass er zu diesen Leuten spricht und auch was er dort spricht und dass dann der Papst live zu den Leitern spricht, diese Initiative ging komplett vom Papst aus. Es war also geplant und er hat Verbindung aufgenommen zu diesem Tony Palmer und von ihm ging das aus, dass er auch zu diesen Leitern spricht. Das ist ein großes Problem von freien Gemeinden. Wahrscheinlich weltweit. Ich dachte, das ist nur ein Problem, was wir in Deutschland haben. Dass ja immer, wenn neue Gemeinden entstehen, die religiösen Systeme, die gerne als Sekte abstempeln oder in die Ecke stellen wollen, ihr seid eine Sekte, ihr seid ganz komisch, ihr seid schwierig und vor euch muss man sich vorsehen. Und da sehe ich ein großes Problem drin, dass sehr viele Leiter, um nun endlich diesen Geschmack einer Sekte verlieren zu können, um das endlich loszuwerden, sich in irgendwelche Bündnisse begeben oder irgendwo mit dabei sein wollen, um eben nicht mehr eine Sekte sein zu müssen. Und auf diesem Boden kann sowas landen, dass uns jetzt als Pfingstler und Charismatiker der Papst grüßt. Endlich werden wir nicht mehr ignoriert. Endlich sind wir wer? Endlich sind wir auch groß genug, dass wir nun nicht mehr ignoriert werden. Das ist ein Riesenproblem. Ich bin erstaunt, dass doch auch in Deutschland viele freie Gemeinden Teile ihrer Werte verkauft haben, um in Bündnisse einzutreten, in die Allianz und so weiter, um irgendwie dazuzugehören. Und eine ganz wesentliche Argumentation in dieser gesamten Verführung, in der ganzen Bestrebung der katholischen Kirche, eine Einheit herbeizuführen, und wenn man ganz genau hinhört und es genau analysiert, was gesagt wird, dann ist der Grundtenor, wir sind die universelle Kirche, wir sind die einzig wahren, und die Protestanten und alles, was danach irgendwie auf Irrwege geraten ist, wir sind so großzügig und wir werden euch alle umarmen. Kommt doch zurück, seht es doch ein. Die ganze Trennung, das ist alles ziemlich mies. Und wir können doch alle Freunde sein. Aber natürlich unter dem Dach und unter der Herrschaft der katholischen Kirche. Das ist immer der Grundtenor. Und die bisherigen Päpste waren immer sehr rigoros, zu erklären, wir sind die einzig Wahren und ihr anderen seid alle falsch. Und das hat natürlich viele Protestanten auch irgendwo geärgert, aber das war irgendwie klar und ich fand das gut. Dass klar erkennbar ist, wer sieht was und wie. Und der jetzige Papst geht anders vor, formuliert die Dinge anders. Er stellt nicht in den Raum, ich bin richtig und ihr seid alle falsch. Nicht so direkt. Und es kommt über die Schiene, dass irgendwann in solchen Vorträgen, in solchen Lehren, kannst du sicher sein, du kannst die Uhr danach stellen, irgendwann kommt aus Johannes 17 dieser eine Vers, weil Jesus gesagt hat und gebetet hat, damit sie alle eins seien. dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus. Und da lohnt es sich zu studieren, das ganze Gebet, wen Jesus mit sie meint. Nämlich die, wo Jesus sagt zum Vater, die du mir gegeben hast, die zu Jesus gehören. Von denen ist da die Rede. Eine ganz wesentliche Botschaft in diesem ganzen Strom hin zur Vereinigung, hin zur universellen Kirche. Also dieser Tony Palmer verwendet auch ganz klar diesen Begriff. Ich habe mir das in einem anderen Video noch angeschaut, wo die komplette Rede von ihm zu sehen ist. Und er spricht am Anfang viel darüber, dass er geschockt war, dass der Papst ihn einfach anruft, auf seinem Handy, der Papst. Und dann sagt er, stellt euch vor, der Papst ruft mich an, wo er doch das Haupt der universellen Kirche ist und da das Haupt von 1,2 Milliarden Gläubigen. Da ruft mich an. In diesem Strom, die universelle Kirche, und der Protest ist vorbei und ihr Protestanten versteht es doch, gebt euren Protest auf, wir haben ja 99 ein Papier verabschiedet und wir haben ja festgestellt, wir sind uns einig. Ist eine Aussage immer enthalten und die kommt in verschiedenen Facetten und darüber möchte ich heute sprechen. Lasst uns doch nicht mehr so kleinlich sein, über Lehrfragen uns auseinanderzusetzen. Das ist immer ein Bestandteil in diesen Bestrebungen, in dieser, wie ich es nenne, Verführung. Die Lehre ist nicht so wichtig. Und durch die Lehre sind wir eigentlich nur getrennt. Und wir wollen doch alle, dass es um Jesus geht. Es geht um Jesus, es geht um ihn. Wie ich das letzte Mal erwähnte, der Papst sprach ja dann vom Fratello Giuseppe, vom Josef aus der Bibel, und sprach davon, wir müssen lernen, miteinander zu weinen, so wie Josef weinte und seine Brüder wieder in den Arm nahm. Das ist die Botschaft, und darin versteckt ist, meine Kirche ist der Josef, und ihr Verführten dürft jetzt wieder zu mir kommen, und wir weinen und versöhnen uns. Lasst uns nicht mehr auf irgendwelche Lehren rumhacken, Dinge, die uns trennen. Ein Satz, der immer fällt, vielleicht nicht so wortwörtlich, aber der irgendwie immer mit vorkommt, ist, uns verbindet viel mehr, als was uns trennt. Und es gibt nicht viel oder wenig getrennt, es gibt zusammen oder getrennt. Und die Lehre, das ist auch klar in der Message von diesem Tony Palmer enthalten, Jesus ist mehr und wichtiger als die Lehre. Und wir wollen aufhören damit, unseren Lehren zu betonen, weil das trennt uns. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass uns noch was trennt, weil Jesus hat es ja gesagt, es sollen alle eins sein. Und darin sehe ich eine echte Verführung und ich finde es schockierend, was da im Augenblick geschieht. Ich weiß, aus zuverlässiger Quelle hat mir jemand erzählt, dass es vor kurzem ein Pastorentreffen gab, einer großen Gemeinde in Deutschland, und dass ein sehr bekannter Leiter dort mitten in einem anderen Vortrag, thematisch anderen Vortrag, plötzlich das erwähnte, der Papst hat die Pfingstler und Charismatiker gegrüßt in der USA, hat sich bezogen auf dieses Leitertreffen dort, und wir dürfen diese Grüße auch für uns nehmen. Und derjenige, der mir das erzählte, war dort vor Ort zu dieser Pastorenkonferenz und sagt, und danach war es total still. Es waren vielleicht 500 Pastoren aus Freikirchen und freien Gemeinden. Und weil das so still war, fragte der Sprecher noch, freut ihr euch denn nicht? Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch ein kleines bisschen mit Kirchengeschichte befassen, weil wir dann ein besseres Verständnis davon bekommen, wie das sein kann, dass man sich freut, wenn einen der Papst grüßt. Es ist hilfreich, Kirchengeschichte zu studieren, um das einordnen zu können. Also, die Lehre ist das, was uns auseinandergebracht hat, und die wollen wir jetzt nicht mehr so wichtig nehmen, die tun wir an die Seite. Es geht mehr um die Liebe und es geht auch um Jesus. Das ist immer der Grundtenor. Und Gestern Abend, relativ spät, kommt mir ein Gedanke und ich glaube, der Heilige Geist hat da zu mir gesprochen, mal ins Wort zu schauen, was sagt denn das Wort über die Lehre? Wie wichtig ist denn das nun? Ist das was, was man auch irgendwo nebenbei hat? Welchen Stellenwert hat denn die Lehre? Und da will ich einfach starten mit dieser Stelle aus Johannes 1. Da steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort sagt, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort ist. Das Wort in Person. Und diese beiden Komponenten hat er uns gebracht, Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Diese beiden Dinge repräsentiert Jesus. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist also von enormer Bedeutung. Und diese Schriftstelle, alles was wir da im Johannes 1 finden, sagt uns, dass unsere Beziehung zu Jesus widerspiegelt auch unsere Beziehung zum Wort und umgekehrt. Unsere Beziehung zum geschriebenen Wort sagt uns auch etwas über unsere Beziehung zu Jesus. Das Wort wurde Fleisch. Und er hat uns gebracht Gnade und Wahrheit. Das steht dann nochmal Vers 17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dann lasst uns schauen in Römer 6. Römerbrief Kapitel 6. Ich lese ab Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre. Wir sind gehorsam geworden dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Hier sehen wir, in welch wichtigen Stand das Wort selber die Lehre erhebt und dass wir in der Lehre korrekt und in der Wahrheit sein müssen. Da gibt es die Lehre über das von Neuem geboren sein müssen, um ins Reich Gottes zu gehören. Die Lehre vom untergetaucht sein im Wasser, der Taufe im Wasser. Da gibt es die Lehre von der Taufe im Heiligen Geist, die Lehren von den Geistesgaben, die Lehre von Vergebung und. Hier sehen wir, wir sind dem Bild der Lehre übergeben worden und deshalb von Herzen gehorsam geworden. Also die Lehre ist sehr, sehr entscheidend, ob wir bei Gott sind, ob wir ihm folgen können oder nicht. Schauen wir Matthäus 16. Hier geht es Jesus um die Pharisäer und Sadduzäer. Wieder mal. Und am Ende, das finden wir dann Matthäus 16, Vers 12. Da verstanden sie, also seine Jünger, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das ist nicht die einzige Stelle, es gibt noch mehrere, wo Jesus vor der Lehre der Pharisäer warnt. Daraus können wir auch entnehmen, dass also die Lehre richtig und wichtig ist und dass es wichtig ist, dass wir die richtige Lehre haben und dass Lehre nicht egal ist, nicht bedeutungslos. Jesus warnt ausdrücklich vor der Lehre der Pharisäer. Dann schauen wir in Johannes 7. Das ist eine sehr bezeichnende Stelle. Johannes 7, Vers 16. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Stellt euch vor, Jesus als der Sohn Gottes sagt hier mit anderen Worten: Ich habe nicht die Autorität, die Lehre zu ändern. Ich habe nicht die Autorität, zu lehren, was ich will. Die Lehre gehört nicht mir, sie ist Gottes. Das bedeutet für mich, jeder Leiter, jeder Pastor, jeder Prediger muss wissen, die Lehre gehört nicht ihm, sondern die Lehre gehört Gott. Ich habe mich erst in jüngster Zeit wieder damit beschäftigt, was finden für Konferenzen in unserem Land statt und was wird dort gelehrt. Und ich war schockiert zu sehen und zu hören, dass wir Konferenzen haben in Deutschland, wo viele, viele Menschen hinströmen. Und da sind Sprecher auf der Bühne, die reden 15, 20 Minuten lang. Da geht es nicht ein einziges Mal um den Herrn, nicht ein einziges Mal um Jesus. Die haben keine Bibel dabei und ich höre nicht eine einzige Schriftstelle. Ich höre Geschichten, Entertainment, bis dahin, dass es Sprecher gibt, die auf für meine Begriffe eine herablassende Art die Leute unterhalten mit Witzen auf Kosten von bestimmten Leuten. Und Tausende strömen dahin. Als ich das sah, dachte ich, ja, mein Vorbild in diesen Dingen ist Derek Prince. Du kannst nicht von Derek Prince 15 Minuten Lehre hören, ohne eine Schriftstelle zu hören. Und ohne, dass du was gelernt hättest. Das ist mein Vorbild. Und Jesus sagt, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Das bedeutet, den Inhalt der Lehre, der kommt vom Herrn und ist unveränderlich. Und jeder, der das Wort und den Herrn liebt, jeder Leiter, ist in der heiligen Pflicht, sich dessen bewusst zu sein, dass die Lehre nicht ihm ist, sondern dem Herrn. Jesus sagt das. Dann haben wir in Apostelgeschichte 2, sehr bekannt diese Stelle, die erste Gemeinde wird da kurz beschrieben, nachdem Petrus gepredigt hatte, viele sich taufen ließen und zum Herrn Jesus umgekehrt sind, die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, es wurden an jedem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre. Ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass auch hier Lehre an erster Stelle steht. Und sie verharrten in der Lehre, da meine ich nicht sehr viele Lehren zu hören, nicht nur das, sondern in der Lehre verharren meint, dass die wahre, echte Lehre aus dem Wort in ihnen zur Substanz wurde und sie damit darin verharrten, indem sie danach lebten. In einer Lehre verharren meint für mich im moderneren Deutsch ausgedrückt, mein Leben ist danach ausgerichtet und das ist für mich maßgeblich, das ist für mich die Wahrheit. In der Lehre der Apostel, darin lebten sie, darin waren sie verankert. Sie hatten nicht den Gedanke, dass sie etwas anderes brauchen. Sie waren darin verankert. In einer Zeit, wo es etwas gekostet hat, sich taufen zu lassen, sich zu Jesus zu bekennen, kurz nachdem er gekreuzigt war. In einer Zeit, wo es hieß, aus der Synagoge ausgeschlossen zu sein, bedeutete, ein Geächteter zu sein in der Gesellschaft. Es kostete einen hohen Preis. Für die Leute, die sich hier taufen ließen, änderte sich ihr gesamtes Leben. Es änderte sich alles. Und darin waren sie verankert. Lehre, wie wir sehen, ist also keinesfalls etwas Lästiges, was wir an die Seite schieben, damit wir die kleinen Differenzen jetzt endlich beilegen können. Das ist so der Unterton in diesen verführerischen Lehren und Predigten. Wir sind jetzt so weit, wir sind jetzt so nah am Herrn und es geht um Jesus. Und wir wollen uns nicht mehr über diese Anfängerkleinigkeiten streiten. Deshalb, beim drüber nachdenken, ist mir das Neue in Gedanken gekommen, dass wir vor Jahren, ich glaube, der Frank war auch mit dabei, saßen wir in einem Leitertreffen, ist einige Jahre her. Und dann kam ein Sprecher und sprach zu uns Leitern, der selber eine freie Gemeinde geleitet hat und sagte allen Ernstes, ihr Lieben, es geht allein nur um Jesus. Da war das überhaupt das erste Mal, dass ich das hörte. So die Betonung, es geht da nur um Jesus. Und wie und wann jemand getauft wird, das ist dem Herrn völlig egal, solange es um Jesus geht. Und ich weiß noch, dass uns das getroffen hat wie einen Blitz und ich fast vom Stuhl gefallen bin und mir sofort klar war, das kann man unmöglich stehen lassen. Wir haben erlebt, dass der Heilige Geist uns die Wahrheit offenbart hat über die Wassertaufe und wir haben dafür einen Preis bezahlt. Und jetzt tritt jemand hin und erklärt, völlig egal. Und im großen Maßstab gesehen, wir haben vor uns tausende Märtyrer, die gestorben sind für die richtige Lehre. Und es ist ein Hohn gegen all die Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben für die richtige Lehre in der Geschichte. Studiert gute Bücher über Kirchengeschichte. Dass man jetzt hintritt und sagt, ach, das sind nur Lehrfragen, es geht doch um Jesus. Die erste Gemeinde verharrte in der Lehre, blieb verankert in dem, was die Apostel lehrten. Dann die Stellen lesen wir jetzt nicht. Wir kennen diese Passagen sehr klar im Epheserbrief, auch im 1. Korinther 12, 13, 14, dass es den fünffältigen Dienst gibt. Da gibt es diesen Dienst des Lehrers neben den anderen vier. Also auch hier sehen wir da eine Wichtigkeit. Wir sehen auch bei der Anweisung von Paulus, wenn ihr zusammenkommt in den Häusern, 1. Korinther 14, 26, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder etwas, hat eine Lehre. Also bis hin in die kleinen Verästelungen von Gemeindeleben ist Lehre von Bedeutung, ist Lehre wichtig. Dann schauen wir in Römer 16. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiung und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also hier ist eine Auswirkung, das Abweichen der richtigen Lehre richtet Parteiung und Ärgernisse an. Und es steht, wendet euch von ihnen ab. Und ich glaube, man kann es genauso anwenden auf die jetzigen Entwicklungen und diese Strömung hin zu dieser verkehrten Einheit unter einer katholischen Kirche, die Gott nicht meint. Und wo schon Luther wohl 95 Thesen hatte, die vom Wort her nicht übereingestimmt haben, wo die katholische Kirche weit abgewichen ist vom Wort. Solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihren eigenen Bauch und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Und das sind süße Worte. Wir wollen auf das schauen, was uns verbindet. Es geht doch um Jesus. Es ist Gnade. Und denkt doch mal, wie schön es wäre, wenn wir jetzt uns alle einig wären. Das sind süße Worte. Wer will nicht gerne Einheit? Entgegen der Lehre. Dann schauen wir in 1. Timotheus 1. Da schreibt Paulus, ich lese mal ab Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gottlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Also für Paulus gibt es so etwas wie eine gesunde Lehre und da gibt es Dinge, die einer gesunden Lehre entgegenstehen. Dann schauen wir 1. Timotheus 4. Das ist sehr klar ausgedrückt der Geist, aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Das ist eine Lehre von Dämonen, die sagt, es geht nur um Jesus und über Wassertaufe oder über Geistestaufe oder über Vergebung oder Leben aus Gnade, über solche Kleinigkeiten wollen wir uns nicht mehr streiten. Das kann irgendwie jeder für sich selber entscheiden, aber wir wollen aufhören, das so zu betonen, weil es unsere Einheit im Weg ist. Dieser Inhalt ist eine Lehre von Dämonen. Dann kommt nochmal Vers 16 oder Vers 13, da fordert Paulus nochmal Timotheus auf, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Und Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Achte auf die Lehre. Paulus mahnt zu einem sorgfältigen Umgang mit der Lehre. Auch hier sehen wir wieder, das ist keineswegs eine Kleinigkeit oder unbedeutend. Dann haben wir 1. Timotheus 6, ab Vers 3, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank in Streitfragen und Wortgezänken, aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen und so weiter. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Hier sehen wir wieder, Lehre ist ein ganz zentrales Ding, was entscheidet über unser Leben, darüber, ob wir ankommen bei Jesus, ob wir seelisch werden bei Gott. Dann haben wir auch diese Aufforderung von, das finden wir aus der Timotheus 4, 12, niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel. Ein Vorbild im Wort. Dann legt Paulus auch Wert darauf, dass das Wort gelesen wird. Dass er auch darin treu sein soll, darauf achten soll. Ich bin schockiert, dass das Wort und das Lesen des Wortes in Konferenzen in unserem Land so wenig Bedeutung hat. So wenige oder in manchen Versammlungen das Wort nicht gelesen wird und nicht aus dem Wort gelehrt wird. Gibt diese Aufforderung noch an einer anderen Stelle von Paulus an Timotheus, wo er sagt, predige das Wort. Paulus hat nicht gesagt, predige Geschichten aus deinem Leben und verpacke die Pointen ganz geschickt rhetorisch, dass alle lachen können. Paulus hat dazu aufgefordert, predige das Wort. Derek Prinz stellt einen Unterschied heraus, über das Wort zu predigen oder das Wort zu predigen. Das ist ein Unterschied. Und das vermisse ich. Das vermisse ich. Das Wort muss gepredigt werden, weil das Wort ist ewig. Und Jesus ist das fleischgewordene Wort. Dann schauen wir in den Titus. Titus 1, das befasst sich ja mit dem Einsetzen von Ältesten. Paulus schreibt hier an Titus, ich schließe dich in Kreta zurück, dass du den Mangel abschaffst und dort Älteste einsetzt, wie ich dir geboten habe. Dann schreibt er nochmal, was qualifiziert einen Ältesten oder Aufseher zu einem Ältesten oder Aufseher? Da gibt es eine Passage, 1. Timotheus 3 und auch Titus 1, wo über die Qualifikation eines Ältesten oder eines Leiters gesprochen wird. Und da steht Vers 9, der an dem der Lehrer gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Also ein Merkmal, was nach dem Wort einen Mann qualifiziert zu einem Leiter oder Ältesten, dass er an dem der Lehrer gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Und das sehe ich einen großen Mangel. Und das sollte eine Warnung an uns sein, dass wir reich sind oder reicher werden im Wort. Unterscheidung funktioniert so, dass wir viel beschäftigt sind mit dem geschriebenen Wort. Und das schafft in uns im Bauch eine bestimmte Substanz. Also das ist jetzt medizinisch nicht korrekt, aber im Bild gesprochen ist das so. Ihr müsst euch das vorstellen, die Gabe von Unterscheidung ist nicht eine Geistesgabe, die nur ganz wenige Erleuchtete bekommen, sondern die brauchen wir alle. Und die ist wie ein geistliches Organ. Und das beginnt in uns zu wachsen, indem wir viel das geschriebene Wort lesen und kennen. Es gibt bestimmte Predigten, da müssten 95% der Leute im Saal aufstehen und rausgehen, weil da von auf der Bühne Dinge erzählt, die entgegen dem Wort sind. Aber das ist natürlich nur erkennbar, wenn ich das Wort kenne. Also es entsteht durch den Umgang mit dem geschriebenen Wort in uns ein Organ. Und das heißt Unterscheidung. Und wenn wir etwas hören, was gegen das geschriebene Wort ist, gegen das reine, unverfälschte, ewige Wort Gottes, dann schlägt dieses Organ an in uns und gibt so ein dumpfes Gefühl in der Magengegend. Das ist so, funktioniert die Gabe der Unterscheidung. Da kannst du nicht sofort sagen, ja, das und das sehe ich so ganz klar hier, die Bibelstelle, nicht unbedingt. Du merkst erstmal, irgendwo hier wird es komisch. Und dieses Organ wächst und wird gespeist durch den Umgang mit dem geschriebenen Wort. Und das werden wir brauchen. Ich möchte dazu ermutigen, das zu tun und sehr davor warnen, weil ein Grund, dass Verführung funktioniert, es funktioniert mit sogenannten Christen, die wenig oder gar nicht im Wort gegründet sind, deren Kenntnis des Wortes sich ausschließlich darauf beschränkt, was sie in Predigten an Zitaten hören. Und das ist zu wenig. Und es ist ganz sicher zu wenig, wenn man Predigten hört, wo wenig Wort vorkommt. Also, Paulus sagt, neben vielen anderen Merkmalen, was einen Leiter qualifiziert ist, dass er an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, und zwar der Lehre der Apostel gemäß. Dann haben wir Kapitel 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Aufforderung an seinen Apostelschüler Titus. Rede, was der gesunden Lehre ziemt. Nimm dich in Acht, sag ja nichts anderes. Rede nur Dinge entsprechend der Lehre. Welche Bedeutung hat die Lehre? Und die Lehre wird es sein, die uns bewahrt vor Verführung und uns schützt. Die Lehre wird es sein, die uns trennt. Und das ist eine wichtige Aufgabe der richtigen Lehre, dass sie uns trennt von all dem, was die falsche Lehre ist, und von den Menschen, die falsche Lehren vertreten. Dann steht Titus 2, Vers 7. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede. In der Lehre beweise Unverdorbenheit oder Lauterkeit oder Reinheit, totale Loyalität, würdiger Ernst. Achte auf die Lehre, schreibt er auch an Timotheus. Sorgfältig Umgang, ein sorgfältiger Umgang mit der Lehre, mahnen uns die Apostel. Wie können heute sogenannte Leiter hintreten und sagen, lasst uns die Lehre beiseite schieben, die macht uns nur Ärger, das ist nur schwierig, da kommen wir nie auf den grünen Zweig, es geht doch nur um den Herrn. Wie kann man so etwas sagen, wenn man diese Schriftstellen sieht? Dann haben wir im zweiten Johannesbrief sehr, sehr deutlich von Johannes geschrieben, jeder, der, das ist Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Hier sehen wir, dass es also sehr entscheidend ist, in welcher Lehre sind wir, in welcher Lehre bleiben wir. Und Johannes ist ganz klar und sagt, wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Punkt. Jeder, der weitergeht. Ich habe vor Jahren mal eine Lehre von Dirk Prinz gehört, da legt er dieses Wort aus, jeder, der darüber hinausgeht. Und das ist auch ein Trend, den ich beobachte. Wir haben immer mehr Lehren, die über das Wort hinausgehen. Ich weiß nicht, wer gerne viele Bücher liest und so den christlichen Buchmarkt kennt. Wir haben eine Menge Bücher über Engelerscheinungen. Scheint sehr populär zu sein. Engelerscheinungen verschiedenster Art. Es gibt doch eine große Anzahl von Büchern, mehr als noch vor 10 Jahren, von Berichten, wo Leute eine Nahtoderfahrung haben. Für eine Zeit lang tot waren, ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Da gibt es Bücher, die von Leuten dann geschrieben wurden, die darüber berichten, was sie in dieser Zeit erlebt haben. Und ihr Lieben, da ist jemand, der berichtet irgendwas Komisches aus der Zeit, als er tot war und wieder zum irdischen Leben zurückkam. Irgendwas, was nicht mit dem Wort übereinstimmt. Das bedeutet für uns uninteressant. Egal, was der erzählt, meint gesehen zu haben. Das geschriebene Wort ist für uns von Bedeutung. Das ist für mich ein Beispiel von Lehren, die über das hinausgehen, was die Lehre des Christus ist. Jeder, der weitergeht oder über das hinausgeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, die Lehre des Christus, die reine Lehre des Evangeliums, die Lehre der Apostel, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so heißt ihn trotzdem herzlich willkommen und umarmt ihn mit großer Liebe. Das ist das, was wir heute hören. Hier steht, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Und das in einer Kultur von allerhöchster Gastfreundschaft. In einer Kultur von solcher Gastfreundschaft, dass der Lot sogar bereit war, seine Tochter rauszugeben. Dass wir verstehen, Gastfreundschaft im Nahen Osten. Ihn nicht ins Haus aufnehmen, ihn nicht grüßen. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Und grüßen meint jetzt nicht, wir sagen nicht guten Tag. Grüßen ist in der Bibel oft so ein Synonym für, man hat miteinander gegessen, man hat also Gemeinschaft miteinander. Tischgemeinschaft hatte große Bedeutung. Und das meint, wir haben keine Tischgemeinschaft. Wir haben keine innere Gemeinschaft. Denn wer das tut, nimmt teil an diesen bösen Werken. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, sondern irgendetwas anderes, auch wenn sie sehr schön klingt, dann sollen wir uns davon fernhalten. Das Wort sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Es bedeutet also, eine gute Lehre oder eine Person, die das Wort Gottes lehrt, muss eben das Wort lehren. Und das Wort kann mit dem Wort erklärt werden. Die Schrift legt sich selber an anderen Stellen aus. Ich halte also Lehren für problematisch, die nicht ihren Ursprung im Wort haben und wo bestimmte Themen in eine Spezialrichtung über das, was das Wort uns sagt, hinaus gelehrt und verkündet werden, auch wenn das sehr attraktiv oder ansprechend erscheint. Die Schrift ist eingegeben von Gott und sie ist nützlich zur Lehre. Das heißt, alles, was wir brauchen, auch zu allen Themen, um bestehen zu können, um zu wissen, wie wir leben, dass wir am Ziel ankommen, alles ist enthalten in der Schrift. Alles ist enthalten in der Schrift. Dann habe ich noch eine Passage aus Galater. Hier sehen wir endgültig die Ernsthaftigkeit dieses Themas, welche Tragweite es hat, was wir für eine Lehre haben oder für richtig oder falsch befinden. Da sagt Paulus, Galater 1, Vers 8, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Zum einen glaube ich, dass wenn Paulus einen Fluch ausspricht, dass er wirklich wirkt. Wir wissen ja, dass Flüche über Jahrhunderte wirken. Sie sind nicht abhängig von Zeiten oder von bestimmten Generationen. Ich finde es bezeichnend, dass Paulus sich selbst sogar mit einschließt und sagt, selbst wenn ich oder wir, also die Apostel, kommen würden mit einem anderen Evangelium als das Wort und die Botschaft vom Kreuz, dann sei diese Person verflucht. Und dieses Evangelium, was überhand nimmt, ist etwas, was von der Botschaft vom Kreuz nichts wissen will. Wo es um einen Jesus geht, der in der Bibel nicht vorkommt. Nun ist das vielleicht eine krasse Formulierung, aber lass uns mal anschauen, 2. Korinther 11. Ich lese ab Vers 1. Möget ihr doch ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ihr ertragt mich ja auch. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Also ich glaube, dass dieser Vers den Charakter eines jeden Diener oder Dienerin Gottes oder die Motivation oder das Ziel beschreibt. Alles, was wir tun, Und das ist jetzt nicht nur die Lehre oder die Predigt hier vom Rednerpult aus. Jeder Kinderdienst, jedes Kinderflacken, Gespräche, die wir haben, Seelsorgen, alles, was wir tun, hat das Ziel, dass die Person näher zu Jesus kommt, dass unsere Kinder Jesus lieben, dass wir mehr den Herrn sehen, dass wir stärker sind in ihm. Und das zeichnet einen echten Apostel aus. Er will, dass die Gemeinde an Jesus gebunden ist, jeder Einzelne. Und deshalb verwendet Paulus hier das Bild von der Verlobung, weil ja die Bibel verspricht, dass Jesus kommen wird und das Hochzeitsmahl des Lammes wird gefeiert. Also, das ist das, was ihn angetrieben hat, die Gemeinde als eine keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Keusch bedeutet, diese Frau hat noch nie einen Mann berührt. Sie ist absolut rein. Die Gemeinde, die diese wunderbare Braut sein wird, ist also vollkommen rein und unberührt von allem anderen, was es an Christusen vielleicht geben könnte oder was an Christuse gepredigt wird. Das ist also das, was Paulus angetrieben hat, er eifert mit Gottes Eifer. Und das sind keine leeren Worte von ihm, wenn man sein Leben studiert. Dann kann man sagen, ja, das war Gottes Eifer. Die Kraft kann nur von Gott kommen, die er hatte. Paulus wird gesteinigt, steht wieder auf und geht zurück in dieselbe Stadt. Das kannst du nur mit Gottes Eifer, sonst würdest du woanders hinreisen. Würdest nicht in die Stadt zurückgehen, wo die Einwohner dich gerade gesteinigt haben. Also das sind keine leeren Worte von ihm. Und dann sagt er, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. Und diese Lehren darüber, es geht doch nur um Jesus und wir wollen eigentlich alle dasselbe, könnt ihr es denn nicht sehen? Und wir, die universelle Kirche, wir nehmen euch alle wieder auf. The protest is over. Das war mehrmals seine Worte zu dieser Konferenz, dieser Tony Palmer. Das ist ein Schlag für alle Protestanten, die ihr Leben gelassen haben. Weil das die Aussage ist, ihr seid alle umsonst gestorben. Ihr habt alle keinen Plan gehabt. Also das ist eine List der Schlange. Und der Paulus sagt, ich fürchte, dass so vielleicht euer Sinn oder unsere Gesinnung von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Die Einfalt und die Lauterkeit Christus gegenüber kann also verdorben werden. Und wir sehen hier, das ist das, was wir brauchen. Das ist wichtig. Einfalt Christus gegenüber, was ist einfältig? Einfältig ist ganz einfach gestrickt eine Richtung und nichts anderes. Nichts rechts, nicht links, völlig egal, ein Ding. Und da bin ich einfältig. Und die Lauterkeit, die Reinheit, die Loyalität, die Hingegebenheit Christus gegenüber. Und viele, viele Geschwister an der Kirchengeschichte, über die gesamte Zeit, wo die katholische Kirche alles und jeden umgebracht und auf den Scheiterhaufen gebracht hat, da den Heiligen Geist hatte, wo der Heilige Geist durch Menschen andere geheilt hat und die wurden dann als Hexen verbrannt. Durch die gesamte Geschichte hindurch gab es aufrechte, standhafte Christen, die an der reinen Lehre festgehalten haben. Es ist ein Irrtum zu denken, da hätte es lange Zeit gar nichts gegeben. Es gab ab dem Tag, wo die Gemeinde begann mit Petrus in der Apostelgeschichte, bis heute immer die, die an der Lehre festhielten und Jesus treu blieben. Die gab es immer in jedem Jahrhundert. Und belest euch, was mit denen geschehen ist. Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Und dann sagt Paulus, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das sagt Paulus hier an die Korinther. Und das ist die aktuelle Situation. Das sind mehrere hundert, wenn nicht gar tausend Leiter von Freikirchen und charismatischen Gemeinden in der USA zusammen. Und da redet jemand von einem anderen Jesus und sie ertragen das recht gut. Aus dieser Schriftstelle können wir entnehmen, wenn wir Lehren zuhören über einen anderen Jesus, einen Jesus, bei dem alles irgendwie friedlich sein muss und bei dem alles irgendwie zusammengeht, auch wenn wir Babys beträufeln und großtaufen und bei dem alles irgendwie funktioniert Und jeder, das halt so nach seiner Prägung leben kann, wie er möchte. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Das ist nicht der Jesus aus dem Wort, sondern ein anderer Jesus. Und wenn man diesen Lehren zuhört und diesen Lehren in seinem inneren Raum gibt, empfängt man einen anderen Geist. Das ist das, was hier steht. Noch eine Stelle aus Jakobus. Jakobus 3, Vers 1. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Aha. Also wenn Lehrer ein schwereres Urteil empfangen, dann ist es wohl eine Lüge, dass die Lehre nicht so wichtig ist. Bei Gott ist es keinesfalls egal, was gelehrt wird, sondern hier steht, Lehrer empfangen ein schwereres Urteil. Warum? Weil die Lehre ist das, was die Nachfolge und die Richtung der Gläubigen prägt und entweder verführt oder an Jesus bindet. Die Lehre ist es, die das tut. Und deshalb wird der Herr die Lehrer besonders zur Verantwortung ziehen, die abgewichen sind von der gesunden, reinen Lehre, die die Gläubigen verführen, abzuweichen von dieser Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Und ihr Lieben, das brauchen wir unbedingt. Ich will, dass wir vorbereitet sind. Es spielt für mich keine Rolle, wenn zu solchen Veranstaltungen Dinge gelehrt werden, die gegen das Wort sind, wo das Wort Gottes gebeugt wird, mit Füßen getreten wird, verachtet wird, wo zentrale, wichtige Lehren der Apostel hingestellt werden als irgendwelche Kleinigkeiten. Es hat für mich keine Bedeutung, wenn zu diesen Konferenzen Wunder geschehen. Es hat keine Bedeutung. Das Wort sagt sehr klar, dass der falsche Prophet und der Antichrist und der Geist, der da mitwirkt, in den letzten Zeiten Zeichen und Wunder tun wird. Und deshalb ist es so verführerisch. Und wir haben das einfach im Allgemeinen als eine Tatsache. Wenn irgendwo etwas Übernatürliches geschieht, dann muss das richtig sein und von Gott sein. Und Menschenmassen strömen dahin. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das ist für mich auch eine erschütternde Nachricht gewesen, dass Ulf Ekman, ein sehr bekannter Leiter aus Schweden, katholisch geworden ist. Einer der größten Freikirchen Schwedens, hat eine riesen Bibelschule. Ich denke, dass ganz Europa, Menschen aus ganz Europa waren zu dieser Bibelschule. Er hat schon zu Zeiten der Sowjetunion viel, viel in Russland gemacht. Er ist jetzt katholisch geworden, mit der Begründung, dass ihm die Spiritualität gefällt. Wir werden also Dinge sehen, Veranstaltungen sehen, Konferenzen sehen, wo Leute rhetorisch ausgefeilt Dinge sagen werden, mitreißende Vorträge halten können. Leute werden in der Lage sein, dass der ganze Saal tobt und begeistert ist. Es wird Spaß machen, solchen Leuten zuzuhören, es wird kurzweilig sein. Und am Ende werden noch Menschen geheilt und befreit. Und das alles wird nicht von Gott sein. Das werden wir erleben. Und das Kriterium, das zu unterscheiden, ist die Lehre. Lassen wir uns nie einreden, Lehre ist hinderlich. Das hemmt uns, das steht der Einheit im Weg. Das ist eine Lüge. Und ich will, dass wir vorbereitet sind, dass wir solche Dinge unterscheiden können. Es ist wichtig. Wir sehen eine Predigt, wir hören eine Predigt, wir lesen ein Buch. Und wenn da Dinge enthalten sind, die nicht vom Geist inspiriert sind, die nicht aus diesem Buch stammen, dass in uns der Geigerzähler beginnt zu ticken. Es ist großartig, wenn Zeichen und Wunder geschehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das wird in viel größerem Maße bisher auch geschehen in der wahren Gemeinde, die Jesus liebt. Aber lassen wir uns nicht täuschen, dass übernatürliche Geschehnisse zwangsläufig bedeuten, das ist Gott. Lassen wir uns davon nicht fortreißen. Und ich sehe, da ist auch viel Not unter den Gläubigen. Und man fährt zu verschiedenen Konferenzen hin, weil dort der eine oder andere, das eine oder andere Wunder geschieht, der eine oder andere Heilung, und ist doch blind. Was wird hier eigentlich gesagt? Wer steht hier im Mittelpunkt? Um welche Person geht es in der Versammlung die ganze Zeit? Wer wird hier promotet, um das mal modern auszudrücken? Ich habe schon viel Lehren gehört und gesehen vom Derek Prinz und ich wüsste nicht, wann er sich selber promotet hätte. Das haben die Apostel nie getan. Also wir haben gesehen anhand von vielen Schriftstellen, dass die Lehre sehr, sehr wichtig ist und dass die Lehre die notwendigen und wichtigen Trennungen herbeiführt, die es braucht. Möchte ich uns noch zwei Passagen zeigen. Ich habe mir jetzt leider die Schriftstelle nicht notiert, weil mir das jetzt gerade in den Sinn kommt. Ihr seid doch die Belesenen. Wo steht das, dass Paulus die Leute voneinander trennt und dann in dem Haus weiter unterrichtet? Ach, ich habe es gefunden. Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19. Schauen wir uns ein Beispiel an, ist extra festgehalten im Wort Gottes für uns. Apostelgeschichte 19, Abvers 8. Das ist in Ephesus. Paulus ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Ich möchte hier einfügen, dass Paulus im 1. Korinther sich ganz klar dazu bekennt, dass er nicht kommt mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft und dass sein Evangelium, die Botschaft, die er predigt, aufgrund von Offenbarung von Jesus ist. Also Paulus hat sich selber da sehr klar festgelegt. Er sagt an einer anderen Stelle, ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen als das Kreuz. Also er unterredete sich von den Dingen des Reiches Gottes und überzeugte sie davon, als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Es gab also hier die Entwicklung, dass es offensichtlich in Ephesus eine Gruppe von Leuten gab, die verhärteten ihr Herz und blieben ungehorsam. Sie folgten also nicht seiner Lehre über das Reich Gottes. Und Paulus hatte nicht die Idee, wir müssen als höchstes Ziel darauf achten, dass wir alle in Einheit sind. Und wenn ich jetzt was gelehrt habe, was doch eine Gruppe hier nicht nachvollziehen kann, und wo eine Gruppe von Leuten sagt, nein, das sehen wir nicht so, da können wir nicht mitgehen. Paulus hatte nicht die Idee zu sagen, okay, dann lasse ich meine Lehre weg. Weil das höchste Ziel ist, wir müssen alle eins sein und alle irgendwie zusammenkommen. Und es könnte ja auch sein, ich habe es ein bisschen übertrieben oder meine Lehre war zu extrem und deshalb lasse ich meine Lehre weg oder gehe dahinter zurück. Die Idee hatte Paulus nicht, sondern er trennte die Jünger von denen, die mit der Lehre des Reiches Gottes nicht übereinstimmten. Also Lehre trennt. Das ist eine wichtige, heilbringende und lebenserhaltende Eigenschaft der gesunden Lehre. Und damit entspricht die Lehre den Ureigenschaften des Wortes. Und was sagt der Hebräerbrief über das Wort? Es ist wie ein zweischneidiges Schwert, um zu trennen Seele und Geist, Mark und Bein, um Dinge zu trennen. Und das ist ein praktisches Beispiel darüber, wie Paulus da gehandelt hat. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Stelle 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle. Ich glaube, die wird an Bedeutung gewinnen. Die Warnung des Paulus, dass er sagt, ich fürchte, euer Sinn könnte von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber verdorben werden. Ihr Lieben, achten wir darauf, dass nichts und niemand unsere Einstellung, unsere Gesinnung, unsere Gedankenmuster, unsere inneren Überzeugung, das meint Sinn. Wir hatten vor kurzem in Moldawien eine schockierende Feststellung gemacht von einem ganz groben Übersetzungsschnitzer in der russischen Bibel. Da sagt der Paulus im Philipperbrief, habt die Gesinnung Christi in euch. Na? Und das meint auch wieder dieses Haltung, innerste Gedanken, unsere Überzeugung, unsere Werte, unser Gedankenmuster, das meint die Gesinnung. Und da übersetzt die russische Bibel, habt die Gefühle des Christus in euch. Und wenn wir geistliches Verständnis haben, dass wir im Geist von Neuem geboren sind und dass jetzt unser Geist mit dem Heiligen Geist kooperiert und dadurch die Seele regieren kann und die Seele dem Geist folgt und gesund wird, dann ist natürlich eine Übersetzung, habt die Gefühle des Christus in euch, das Pferd von hinten aufgezäumt und vollkommen falsch. Und hier geht es auch, wenn er sagt, euer Sinn um die Gesinnung, um die Haltung Christus gegenüber, dass die nicht verdorben wird. Also, ich möchte noch einmal diese Warnung aussprechen. Wir sind nicht beeindruckt, ob bestimmte Leute in kurzer Zeit ganz bekannt, ganz populär werden. Wir sind nicht davon beeindruckt, ob wenn Leute irgendwo hinkommen, dass da 5000 Mann sie hören wollen. Wir sind nicht davon beeindruckt, dass die ganz viele Bücher veröffentlichen. Wenn sie einen anderen Christus lehren, halten wir uns davon fern. Wir sind nicht beeindruckt, weil Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir doch spüren, hier geht es nicht um Jesus, das ist nicht von Gott, das ist nicht der Herr. Und das möchte ich wieder als Ermahnung aussprechen, dass wir so unser Unterscheidungsorgan nähren in uns, dass das weiter wächst, weiter in Funktion kommt, dass wir spüren, was ist vom Heiligen Geist. Was tut dieser Mann oder diese Frau davon? Bringt mich das näher an Jesus oder wo bringt mich das hin? Welchen Geist empfange ich hier? Ist das der Heilige Geist? Also wir sehen, die Argumentation, uns hat viele Jahre die Lehre getrennt. Aber weil ja der Herr will, dass wir eins sind, lassen wir doch die Lehre beiseite. Wollen wir nicht mehr darauf bestehen, dass wir in Lehrfragen uns nicht so ganz einig sind. Das ist untergeordnet, weil es geht ja um Jesus. Jesus hat von sich gesagt, dass die Lehre nicht ihm gehört, sondern Gott. Und so war er verpflichtet, das zu lehren, was von Gott kommt. Und jeder Prediger, der die Wahrheit liebt, der den Herrn Jesus liebt, ist in derselben Pflicht. Also bitte, seid wach im Geist. Und egal, was wir für Buchen die Hand bekommen, für eine Predigtipp, für eine CD-Reihe, für einen Link von YouTube, egal was es ist. Oder da ist in der Stadt plötzlich der Riesenaufbruch und Massen von Menschen strömen hin und super und genial. Erinnert euch, wie stark das in der frommen Medienwelt war in Amerika damals mit diesem, ich habe schon den Namen vergessen, mit dem stämmischen Kerl, der so tätowiert war. Todd Bentley, was da in der charismatischen Welt los war und wie viele da vor den Bildschirm hingen und das saugten. Egal was, egal wer, egal wie groß, egal wie toll. Das ist das Wort. Und alles, was entgegen diesem Wort ist, ist verkehrt. Lasst uns da wachsam sein, lasst uns nicht täuschen. Lasst uns da skeptisch sein. Besonders, dass wir aktuell in Deutschland eine Entwicklung haben, dass geistliche Leiter aufstehen, die katholisch sind und zur katholischen Kirche gehören und große Dienste gründen, große Sachen tun, viele Menschen dahin strömen. Lasst uns vorsichtig sein und genau prüfen, was da geschieht. Ich möchte noch als letztes anfügen, es gab ja dieses sogenannte Papier, wo die protestantische und die katholische Kirche in irgendeiner Weise dargelegt hat, dass sie in den grundsätzlichen Lehren von Errettung übereinstimmen, worauf sich dieser Tony Palmer auch beruft, dass der Bro-Test over ist, weil man hat das beigelegt. Und da ging es um die Frage, sind wir nun errettet aus Werken oder aus Gnade? Und in diesem Papier gibt es eine ganz ausgefeilte Formulierung. Ich habe mich belesen, dass im Vatikan da Monate drüber beraten wurde, wie das formuliert wird. Und vordergründig ist formuliert, also wir einigen uns darauf, wir sind aus Gnade errettet. Was die Protestanten verpasst haben in ihrem großen Drang, mit der katholischen Kirche wieder eins zu sein, ist, diese fürchterliche Irrlehre zu beseitigen, und die wird auch in keinem Wort erwähnt in diesem Papier, dass die katholische Kirche ganz klar lehrt, dass das Heil zu gleichen Teilen von Jesus und der Maria erworben wurde. Und das hat die katholische Kirche mit keinem Wort widerrufen. Das ganze Papier ist so, dass nichts von alledem widerrufen wurde, was Lehren von Dämonen sind. Man hat lediglich mitbetont, was man auch so mitsehen kann. Ich bin aber der Meinung, wenn wir über die Frage von Errettung sprechen, was ist da biblische Lehre über Errettung? Und wir sagen, biblische Lehre über Errettung ist aus Gnade. Dann ist das unabdingbarer Bestandteil dieser Lehre allein durch das Opfer von Jesus. Katholische Lehre lehrt ganz klar, dass Maria und Jesus beide zu gleichen Teilen uns das Heil erworben haben. Das ist einmal eine Beleidigung Jesus gegenüber, der sein Leben gegeben hat. Und zum anderen erhebt das Maria in den Stand von Gott. Das ist eine schreckliche dämonische Irrlehre. Und für mich erschließt sich es absolut nicht, dass Leute auftreten und Dinge lehren, viele Christen in ihren Bann ziehen und sagen, ich bin katholisch und ich gehöre zu dieser Kirche und das ist richtig so. Erschließt sich mir nicht. Also lasst uns da wachsam sein. Es ist uns angekündigt, dass Verführung kommt. Und es kann nur so sein, dass die verführerischen Kräfte, dass die Lehren von Dämonen, werden auch irgendwo Bibelstellen zitieren. Und da müssen wir genau anschauen, nachlesen, was ist der Kontext, was sagen andere Schriftstellen dazu, was sagen die Apostel dazu. Und aus Johannes 17 wird immer dieser Vers zitiert, dass Jesus das ja auch will. Jesus will ja auch, dass wir nun endlich aufhören, uns so auseinanderzusetzen. Jesus will doch die eine Kirche. Und ja, das Wort sagt, Jesus wird die Braut heiraten. Und es wird die Braut geben und das Wort sagt, dass der Vater die Braut bereiten wird für seinen Sohn. Das sagt das Wort. Und jetzt lasst uns mal schauen, Johannes 17. Also dieser viel zitierte Vers ist ja 22. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und deshalb möchte ich mal die Verse vorher anschauen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Also Ausgangsposition ist, dass Jesus sagt, ihnen, den Jüngern, habe ich mein Wort gegeben. Dein Wort, dein Wort. Das passt zusammen, dass Jesus sagt, die Lehre ist nicht mein, sondern dem Vater. Und hier sagt er, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und das hat nach sich gezogen, dass die Welt sie gehasst hat. Dann sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also, der Herr nimmt uns nicht sofort weg, nachdem wir von Neuem geboren wurden, um allen Ärger aus dem Weg zu gehen oder uns vor allem zu verschonen, sondern er betet, dass wir bewahrt werden, dass wir durchhalten. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Deshalb ist die Lehre über Errettung von zentraler Bedeutung. Wie sind wir errettet und durch wen? Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Aha, hier wird also eine Gruppe von Menschen angesprochen, die durch die Wahrheit geheiligt wird. Und die Braut, zu der Jesus wiederkommt, die wahre Gemeinde, sind alles Menschen, die durch die Wahrheit geheiligt sind. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Jesus heiligt sich für uns und will, dass wir Geheiligte sind durch Wahrheit. Und das hat unheimlich viel zu tun mit der richtigen Lehre. Aber nicht allein für diese bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Jesus betet sogar, dass wenn wir anderen das Evangelium bezeugen mit einer reinen, richtigen Lehre, dass auch sie glauben. Mit dem Ziel, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und wenn wir das im Kontext lesen, sie alle sind also die, die durch die Wahrheit geheiligt sind. Und die, die durch das Wort derer, die in der Wahrheit geheiligt sind, zur Wahrheit kommen. Das sind sie. Das schließt Menschen, die ein anderes Evangelium predigen, einen anderen Jesus, eine Erlösung durch Maria, einen Ablasshandel, eine Fegefeuer, Zwischenstation vor der Hölle, aus. Damit sie alle eins seien, nämlich die, die das Wort von Jesus bekommen haben, die durch ihn errettet sind und die durch die Wahrheit geheiligt sind und die durch deren Zeugnis wieder zur Wahrheit gekommen sind. Mit denen will Jesus eins sein und will, dass sie alle eins sind. Und dann Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Die du mir gegeben hast. Das soll es bisher genügen. Noch ein bisschen weiter vorn in dem Gebet gibt es noch mehr Aussage darüber. Wer sind sie, damit sie alle eins seien? Wer ist damit gemeint? Wen hat Jesus damit gemeint? Also lasst uns im Wort gegründet sein. Lasst uns aufmerksam sein bei allem, was wir hören, was wir lesen, was wir sehen. Auch wenn das anerkannte Verlage sind, ist das nicht der automatische Garantieschein dafür, das Buch kann ich lesen und was da drin steht, wird stimmen. Der, der uns leitet, ist der Geist Gottes und er kann in uns dieses Unterscheidungsorgan aktivieren und in Bewegung bringen, was wir gebildet und gefördert haben mit dem geschriebenen Wort. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Lehre gebracht hast, die der Vater hatte. Dass du nicht selbst von dir her etwas getan hast, sondern du sagst, die Lehre ist nicht mein. Und wir danken dir auch für das Vorbild der Apostel, dass auch sie zutiefst davon erfasst waren, das zu lehren, was du ihnen aufträgst, was du, Heiliger Geist, gibst. Ich danke dir, lieber Vater, für das Vorbild von Paulus und dass du durch ihn uns Worte gegeben hast, dass wir dem Bild der Lehre übergeben worden sind. Jesus, das bete ich, dass wir zunehmen an Unterscheidung. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns stark machst, das Wort zu umarmen, zu lieben, zu lesen. Herr, wir halten auch heute hoch, dass dein Wort so stark und vollkommen und rein ist, dass es die Wahrheit ist, die vom Himmel kommt. Das ewige, richtige Wort, wo es auch sagt, dass es nicht vergeht. Herr, wir wollen dir heute neu sagen, dass wir dieses Wort als dein wahres Wort anerkennen. Und wir wollen von dem beeindruckt, geprägt und geleitet sein. Jesus, dass unsere Gesinnung, unser Sinn nicht verdorben wird von der Reinheit und Einfältigkeit dir gegenüber. Ich bete darum, Herr Jesus, dass du uns bewahrst vor Lehren, die über das hinausgehen, was dein Wort sagt. Dass du uns bewahrst vor Verführung. Herr, du hast angekündigt, dass das kommen wird. Dass Leute auftreten werden und sogar sagen werden, sie sind ein Christus. Und du hast gesagt, wir sollen nicht dahin rennen. Hier oder da oder dort. Danke, dass du deinen Geist gegeben hast. Und dass wir nicht voller Angst dem entgegenblicken müssen. Sondern dass du uns ausrüstest, bestehen zu können. Danke für deinen guten Heiligen Geist. Danke für dein geschriebenes Wort. Danke, Herr Jesus, dass wir in unserer Sprache so gute Übersetzungen haben. Dass wir alle eine Bibel besitzen dürfen, dass wir alle frei darin lesen dürfen. Danke, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass du wirkst in unserem Land und dass du Leiter wach machst, was da gerade geschieht. Ich bete, dass du wirkst, Heiliger Geist, und warnst und wach machst vor dieser Verführung, dass wir jetzt endlich aus der Sektenecke rauskommen. Dass wir endlich ernst genommen werden, dass wir endlich wahrgenommen werden von diesen religiösen Systemen. Dass nun die Zeit angebrochen scheint, dass wir nicht mal als Sekte beschimpft sind, die irgendwo im Hinterzimmer was Komisches macht. Herr, ich bete, dass du uns vergibst, wo uns das so furchtbar schwerfällt, dass unser Ruf ein bisschen ruiniert ist und wir eigentlich in Deutschland nichts auszustehen haben. Herr, bitte vergib uns das. Jesus, wir sehen, so viele vor uns haben ihr Leben gelassen für scheinbar kleine Lehrfragen, kleine Unstimmigkeiten in der Lehre, haben Menschen ihr Leben hingegeben, sind in den Tod gegangen, wurden verbrannt, gefoltert, hingerichtet. Ich bete, dass du uns solchen Glauben gibst, solche Geradheit. Jesus, wir begehren das, wir wollen das haben, wir wollen diese Einfalt und diese Lauterkeit dir gegenüber haben, Jesus. Ich bete, dass du jedem von uns hier bewahrst und dass du in uns allen dieses Unterscheidungsorgan wachsen lässt. Dass unser Geigerzähler anfängt zu ticken, wenn wir Dinge hören oder sehen oder lesen, die du nicht meinst, die du nicht willst, die nicht von dir, Heiliger Geist, sind. Ich bete, dass wir bewahrt sind, Herr, vor anderen Geistern, vor falschen Christusen. Danke, Jesus, dass du Herr bist und dass du echt bist und dass du, ja, dass es sich herausstellen wird, dass du echt bist. Und ich danke dir, Herr, dass du so viel größer bist wie alles, was an Verführung schon losgegangen ist und auch noch kommen wird. Du bist so viel stärker, Jesus, so viel größer. Danke, Heiliger Geist. Du hast Wege und weißt, wie du uns bewahren kannst. So wollen wir dich lieben, Jesus, wollen dein Wort lieben, wollen die Wahrheit lieben. Amen.